Euch schwirren Ideen im Kopf, mit denen ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt? Oder ist eure Gründung sogar schon konkret in Sicht?
Dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Unter dem Namen Gründung in Sicht sprechen wir hier regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Hamburg.
Wir fragen sie, was gut lief und was eher schlecht. Wir wollen wissen, welche Hürden sie beim Gründen überwinden mussten und was sie an ihrer Selbstständigkeit so richtig gut finden.
Außerdem werden wir uns Experten vors Mikro holen, um für euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründung zu bekommen.
Wir, das ist die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wir beraten und begleiten Gründerinnen und Gründer und das seit 25 Jahren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Gründung in Sicht. Ich bin Julia Penkert und ich freue mich sehr auf ein Interview mit unserer heutigen Gastexpertin. Sibylle Krapp betreibt in Hamburg ein eigenes Schauspielstudio, das Schauspielstudio Krapp. Dort bietet sie Schauspiel- und Stimmtrainings an mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsentwicklung und Kreativitätsentfaltung. Seit vielen Jahren ist sie auch in unserem HAI-Checkheft mit einem Seminar für ExistenzgründerInnen mit dabei und sieht hierbei die Unternehmensgründung als einen kreativen Prozess an, bei dem man als UnternehmerIn zur Künstlerin wird. Liebe Sibylle, wie passt das für dich zusammen, Schauspielerei und Existenzgründung? Was siehst du da für Gemeinsamkeiten? Und warum denkst du, kann man auch als Existenzgründer vielleicht Methoden aus der Schauspielerei anwenden, um einfach erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten?
Oh, erstmal hallo und ich freue mich total, hier zu sein und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen. Denn tatsächlich, ich finde genau den Aspekt an der Gründung so wichtig, weil man ja eigentlich an einem bestimmten Punkt seines Lebens sich selbst und sein Geschäft und seine Arbeitswelt neu erfindet. Und natürlich ist das was Kreatives, was im weitesten Sinne dazu führt, dass es etwas gibt, was es vorher nicht gab, nämlich dein eigenes Geschäft. Alles, was mit Kreativität und eben deiner eigenen Ausdruckskraft zu tun hat, ist dafür hilfreich. Und natürlich kommen da dann Veränderungen ins Spiel. Also das heißt, man geht in einen neuen Lebensabschnitt. Und immer wenn neue Abschnitte da sind, dann ist man als Person in der eigenen Rolle gefragt, sich neu zu verhalten, neuen Situationen ausgesetzt. Und das sind natürlich Dinge, die wir im Schauspiel lernen und trainieren. Dieses, wie gehe ich mit Veränderungen um? Wie bin ich überhaupt in einer Rolle? Und da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen, denke ich.
Gab es denn so irgendwie den einen Impuls, der dich darauf gebracht hat, eben auch in unser Checkheft zu gehen und jetzt extra eben ein Seminar für ExistenzgründerInnen anzubieten? Oder wie kam es dazu?
Viele verschiedene eigentlich. Erstmal natürlich diese ganz einfache subjektive Perspektive, dass ich selbst selbstständig bin und seit wirklich vielen Jahren selbstständig arbeite. Das heißt, ich habe natürlich einen eigenen Erfahrungsschatz. Was sind das für Situationen? Wie gehen die einzelnen Schritte? Ich habe ganz am Anfang, vor vielen Jahren, damit begonnen, mit einem Seminar, das sich vor allem auch an die Künstler unter den HAI-Checkheft-Besitzerinnen und Besitzern gerichtet hat. Das heißt, der Start war der genau dieses ganz spezifische, wie geht künstlerische Selbstständigkeit, das weiterzugeben. Und dann hat sich das einfach sehr schnell auch erweitert, weil mir persönlich etwas sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, wir haben in der künstlerischen Welt sehr viel Know-how, das Aspekte betrifft von Zusammenarbeit, von Entwicklung, eben Ideen finden. Dinge, die heute auch unter dem Stichwort Design Thinking gerne zusammengefasst werden. Im Punkt Zusammenarbeit, im Punkt Begegnung, im Punkt Kommunikation, die einfach für diese Prozesse so hilfreich sind, dass ich die gerne nach außen tragen möchte. Das heißt, ein Anliegen, das ich ganz persönlich auch in meinem Studio habe, ist künstlerisches Know-how für andere Bereiche verfügbar zu machen, weil ich wirklich glaube, dass wir das brauchen. Ja, und daraus, aus diesen verschiedenen Aspekten, hat sich das dann irgendwann so zusammengesetzt, dass ich mich freue, gerade Menschen an dieser Schwelle in der Gründung in diesem neuen Abschnitt damit auch begleiten oder unterstützen zu können.
Worum genau geht es in deinem Seminar, das du für die HAI anbietest?
Also unsere Überschrift ist der Seminartitel Die authentische Persönlichkeit, deine selbstständige Rolle. Das heißt, es geht eigentlich um zwei Aspekte, nämlich was ist eigentlich diese neue Rolle, in die ich gehen werde? Was ist überhaupt eine Rolle? Und was ist meine neue Rolle? Und wie kann ich in dieser Rolle authentisch sein oder was heißt das überhaupt, Authentizität? Und wie ist man das oder wann ist man das nicht? Was bedeutet das? Und man könnte jetzt sagen, ich lade die Teilnehmerinnen in dem Seminar und also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu ein, sich vorzustellen, wenn du Schauspieler wärst, wenn du Schauspielerin wärst, die diese Rolle spielen soll. Und zwar so, wie sie am Ende deiner Gründung ist. So wie sie ist, wenn dein Geschäft richtig gut läuft. Was ist dann anders als jetzt? Wie siehst du die Welt? Wie denkst du über deine Geschäftspartner? Wie ist eigentlich das innere Erleben in dir in Bezug auf das, was draußen ist? Und ja, und da gehen wir unter verschiedenen Aspekten dann in dem Seminar, nähern wir uns dem. Das heißt, ich schilde auch einmal so Dinge wie, wie machen das Schauspieler? Also was sind die Dinge, über die ich nachdenke, wenn ich versuche, eine Rolle zu begreifen? Und da kann man dann Dinge übertragen auf die eigene Situation und einfach damit spielerisch so ein bisschen umgehen und sich, wenn ich jetzt das Ziel formulieren sollte, eine Vision von sich selbst zu entwickeln, von dem, wer ich sein werde in meinem Geschäft.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich finde halt, wenn man das erstmal hört, dann hat man ja vielleicht auch so eine Schere im Kopf, dass man denkt, okay, eine Rolle zu spielen und das in Kombination mit sich authentisch zu präsentieren. Also, dass das vielleicht so ein Gegensatz sein könnte, dieses, wie geht das einher? Also, wie definiert sich dabei für dich so dieses Verständnis von Schauspielerei oder auch eben bezogen auf dieses Seminar?
Das ist eine so schöne Frage, weil es darüber so oft ein Missverständnis gibt. Es ist so oft bei Menschen, die sich noch nicht mit künstlerischen Dingen oder also mit Schauspielerei in irgendeiner Form beschäftigt haben, ist natürlich das Bild da, dass man sich im Schauspiel verstellen würde. Dass man also so tut, als ob man nicht man selbst wäre. Und genau das ist jedenfalls in meinem Ansatz fürs Schauspiel überhaupt nicht der Fall, sondern wir machen genau das Gegenteil. Wir sind viel mehr wir selbst nur in einer Rolle. Eine Rolle gibt dir die Erlaubnis, alles von dir zu zeigen, was in der Welt der Rolle vorkommt. Das heißt, es gibt eine Art von Spielregeln, die ein Stück definiert, in dem man sich dann bewegt. Und da drin bist du ganz du selbst. Man könnte jetzt auch einfach sagen, wir alle spielen sehr viele verschiedene Rollen den ganzen Tag über. Und in diesen verschiedenen Rollen verhalte ich mich unterschiedlich und mache unterschiedliche Dinge. Und wir alle haben zahllose davon. Und wenn ein Leben sich gut und gut anfühlt, dann bin ich in jeder von der ganz ich selbst. Und es werden aber bestimmte Aspekte von mir berührt in dieser Rolle. Aber es ist nie so, dass ich anders bin, als ich sein will oder als ich bin. Weil genau da liegt natürlich auch die Verbindung zur Authentizität. Jemand, der sich verstellt, ist nicht authentisch, sondern ist das Gegenteil von authentisch, weil das bedeutet ja einfach nur ich selbst sein. Und das ist auch der Schlüssel zu guter Kommunikation. Und das zusammenzubringen, dass es eben nicht darum geht, in irgendeinem Prozess anders zu wirken, als ich wirklich bin. Und ich glaube, da ist gerade für diese herausfordernden Gründungssituationen, wo man Schritte ins Unbekannte macht und vielleicht auch Gespräche führt, gerade wenn man aus einem ganz anderen Bereich kommt, die man noch nie geführt hat und seine Dinge präsentieren muss und vorstellen muss und manchmal auch einfach nervös ist vorher, dann geht es eben nicht darum, so zu tun, als wäre man das nicht. Weil das nicht funktioniert, weil das mit der Kommunikation sofort einen Knick macht. Weil man als Gegenüber dann einfach nur das Gefühl hat, da spielt mir jemand was vor. Und sobald ich das Gefühl habe, kann man sich nicht mehr richtig beziehen. Und wenn man sich nicht richtig beziehen kann, wird das Gegenüber nicht als vertrauenswürdig empfunden. Und dann ist es viel besser, ich scheine aufgeregt, dann weiß mein Gegenüber wenigstens, dass mir das was bedeutet. Das ist alles viel leichter, als die meisten Leute denken. Also auch der Schauspielaspekt selbst.
Ja, wenn man als Schauspieler zu dir kommt und dann eben bei dir Schauspielunterricht nimmt, dann sind einem ja auch dann sicherlich schon viele Methoden auch vertraut und natürlich auch dieses Verständnis, diese Definition ist für einen schon einhergehend, ne, mit der Schauspielerei. Aber wie schafft man da auch den Zugang jetzt als Gründerin oder als Gründer? Also wie gehst du da vor? Welche Methoden wendest du da an? Könntest du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen, dass man sich das nochmal besser vorstellen kann? Weil ja einfach viele sicherlich dann ja auch von den Existenzgründerinnen, mit denen du dann in Verbindung kommst, durch das Seminar ja auch vor sicherlich gar keine Verbindung irgendwie zur Schauspielerei hatten, oder? Oder sind das dann auch welche, die auch schon generell eigentlich vielleicht auch mal hobbymäßig schon Schauspielerei ausprobiert haben und es deswegen jetzt einfach auch spannend finden, das miteinander zu verknüpfen. Also was sind da auch oft die Impulse der ExistenzgründerInnen, dann auch tatsächlich in dein Seminar zu kommen?
Das ist Ganz unterschiedlich und das finde ich auch eins der schönen Dinge dabei. Also ich glaube, es mischen sich die verschiedenen Branchen, die bei euch so präsent sind. Also ich würde das tatsächlich nicht eingrenzen in Bezug auf, das sind dann nur die Kreativen oder so, sondern tatsächlich glaube ich, dass die meisten, auch gerade je weiter man davon entfernt ist, umso mehr hat man das Gefühl, oh, da würde ich gerne was machen. Weil natürlich es heute auch so ist, dass wir Situationen auch gerade in den letzten 2 Jahren jetzt durch die Pandemie noch mehr haben, die wir eigentlich nur als, also vor 20 Jahren nur als Schauspieler kannten. Vor der Kamera stehen, mich mit einer Kamera präsentieren, irgendwas aufnehmen müssen, irgendwas streamen irgendwie und so weiter. Also all diese verschiedenen Dinge plötzlich tun zu müssen, das kommt ja auf fast jeden Gründer zu. Und je größer die Gründung, umso wichtiger wird es. Auch die Online-Kommunikation ist natürlich, also Situationen wie die, die wir jetzt hier beide haben, wo wir den Podcast aufzeichnen, uns aber sehen können, das sind ja Situationen, die wer heute gründet, auch oft haben wird. Und das heißt, die Frage, glaube ich, könnte das interessant sein, liegt fast für die meisten Gründer nah. Und dann gibt's natürlich auch die, die das einfach schon gemacht haben, die das auf anderen Ebenen können, die da keinen Bedarf haben, weil sie intuitiv auch oft wissen, wie das geht. Und der Anfang deiner Frage bezog sich ja auf das, was sind Methoden, die man da weitergeben kann. Und ich glaube, das erste und wichtigste haben wir eigentlich schon in Worte gefasst. Das ist dieses Versuch, nicht anders zu scheinen, als du bist. Es gibt keine Methode, selbstsicherer zu scheinen. Es gibt nur Methoden, selbstsicherer zu sein. Weil das Scheinen ist immer eine Art von Manipulation und Betrug, die das ein Gegenüber, das fein ist in der Kommunikation, sofort mitkriegt. Und deshalb ist natürlich der Punkt, der zu lernen, der eigenen Vision wirklich zu vertrauen. Der zu vertrauen und mit dem, weshalb man das in die Welt geben möchte, damit verbunden zu sprechen. Und wenn einem das wirklich gelingt, dann verschwinden auch Aufregungen und all solche Dinge. Erstaunlicherweise ist unsere Stimme dafür gemacht, Dinge, die uns wichtig sind, laut werden zu lassen und in die Welt zu bringen. Und da hören dann auch ganz schnell, wenn am Anfang eines Vortrags vielleicht noch so ein bisschen Aufregung da ist, dass die Stimme irgendwie zittert oder irgendwas, wenn man das dann zulässt, dann hört das einfach auch irgendwann auf. Und die Erfahrung haben auch viele von uns. Wenn es einem gelingt, sich wirklich einfach mit dem zu verbinden, was einem wichtig ist. Und da ist der Schlüssel. Erzähl den Leuten nicht, was du denkst, was sein sollte. Nicht, was du denkst, was die erwarten. Nicht, was du in deiner Vorstellung selbst entwickelt hast, weil das ist ja auch gar nicht, was die erwarten, sondern das ist ja nur, was man denkt, was die erwarten. Sondern sag einfach das, was du wirklich machen willst. Und vertraue deinem eigenen Enthusiasmus. Und was man dann natürlich auch tun kann, ist, sich selbst ein bisschen dabei zu beobachten, dass das manchmal gar nicht so leicht ist. Weil so viele von uns gelernt haben, sich von dem eigenen Enthusiasmus eher zu trennen. Das dann so ein bisschen zu relativieren und ja, ich habe so eine Idee, ja, aber so toll ist die ja gar nicht, weil wir dann Angst haben, in den Mittelpunkt zu gehen, ne, als Schauspieler sozusagen. Das ist dann der große Monolog vorne an der Bühne und den wollen die Leute aber hören. Dieses, ein gutes Gründungskonzept ist ja etwas, was uns alle bereichert. Wenn jemand damit rausgeht, profitieren davon viele Menschen. Sozusagen zu vertrauen, dass wir, da sind Leute, die das hören wollen. Weil ein Schlüssel zum Sprechen, zur guten Verbindung im Sprechen ist das eigene Gefühl und die Sicherheit, ich sage etwas, was ich sagen will und da sind Menschen, die das auch, die zuhören. Und vielleicht ist, ja, da sind noch andere Konzepte. Ich finde, da lohnt es sich einfach sehr genau und sehr fein zu gucken, auf das nichts tun zu müssen, um den anderen in mein Konzept zu ziehen. Und ne, sozusagen, wir haben manchmal falsche Vorstellungen davon, was man alles machen muss, damit einem jemand glaubt. Da sind Menschen eigentlich viel einfacher. Wenn ich jemanden sehe, der etwas glaubt und das ausdrückt, dann fühle ich mich als jemand, die das hört, frei zu entscheiden, ob ich das auch glauben will oder nicht. Wenn mir aber jemand sagt, was ich denken soll, dann werden wir alle so ein bisschen mucksch und gehen tendenziell eher in den Widerstand. Und deshalb ist es wirklich alles viel einfacher. Sag einfach, was du machen willst. Trau dich, das zu sagen, was du wirklich machen willst und glaub an deine Vision.
Klingt einfacher, ne? Aber bedarf dann ja auch einfach wirklich ja großer Stärke. Und das, was du sagst, dass einem ja auch wirklich klar ist, was man da tun will und wie man das tun will, ja, wie man da weiter vorangeht und einfach auch eine Überzeugung von dem Erfolg der Sache ja schon in sich trägt, dass man das eben auch so in die Welt hinaustragen kann, ne?
Ja, und da bringst du noch einen ganz schönen Gedanken rein, nämlich die Klarheit. Und die eigene Kraft nicht zu investieren in die Frage, was wollen die anderen? Natürlich in Bezug auf ein Produkt ist das ein anderes Thema, aber in Bezug auf dein Auftreten und die Präsentation, nicht was ist gewollt, sondern was ist das, was mir wirklich wichtig ist, mitzuteilen und in die Welt zu bringen, weil da klare Gedanken auch klare Kommunikation machen. Und wenn ich aber versuche rauszukriegen, was jemand anders denkt, dann bin ich in einem verlorenen Terrain. Wir können nicht rauskriegen, was andere denken. Und wer seinen eigenen Kopf ein bisschen kennt, weiß auch, dass da manchmal sehr komische Dinge ablaufen und dass das niemand anders in gleicher Form denkt. Und das rauskriegen zu wollen, das kann man wirklich direkt weglassen. Und klare Kommunikation hat mit dem klaren Bild der eigenen Vision zu tun. Und da sind so viele Fallstricke quasi, die uns nahelegen, man müsse erst das andere, man müsse den Fokus von sich weglenken, von sich und seinem Produkt. Und tatsächlich führt das eher zu Verwirrung. Auf der Bühne ist das ganz deutlich. Wir können das sofort sehen, wenn ein Schauspieler damit beschäftigt ist oder eine Schauspielerin. Dem Zuschauer zu gefallen, ist das nicht die Rolle. Sondern das ist, also dem Zuschauer zu gefallen oder mit der Frage, wie klinge ich, sieht das auch gut aus, da ist man aus der Rolle raus. Sobald ich damit beschäftigt bin, zu versuchen, dass der quasi zu manipulieren, was der andere über mich denkt, bin ich nicht mehr bei dem, was eigentlich das ist, was ja aber der Grund wäre, für jemanden anders auf mich zuzukommen. Und dann wird es weniger sichtbar. Und das klingt, genau wie du sagst, das klingt sehr viel einfacher, als es ist. Aber ich finde es auch sehr, sehr schön eigentlich, sich immer wieder klarzumachen, dass das so einfach ist. Unsere Stimme ist dafür da, auszudrücken, was stimmig ist.
Ja, danke dir. Also für diese Einsichten und auch für diese so klare Definition einfach auch von Schauspielerei, weil die dadurch natürlich einfach auch nochmal einen ganz anderen Blick freigibt auf diese Kombination aus Existenzgründung und Schauspielerei und sich daraus eben authentisch zu präsentieren. Du hast mir in einem vorherigen Gespräch zu unserem Podcast-Interview mal gesagt, dass du eine Unternehmensgründung als einen kreativen Prozess betrachtest und dass eben die Unternehmerin, der Unternehmer dabei eben, dass du ihn dabei als Künstlerin siehst. Wodurch entsteht für dich diese Kongruenz?
Einfach durch die Kreativität, würde ich sagen. Das ist dieses, Kreativität beschreibt ja erstmal, ich habe verschiedene Dinge, die ich irgendwie wahrnehme und ich setze die in einer Form zusammen, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Und ich denke, auf eine Art, wenn man jetzt nicht gerade plant, einen Franchise zu übernehmen, also irgendetwas, wo jemand anders diese Arbeit schon gemacht hat, dann tut das jeder von uns auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder auch bei der, wenn es um größere Unternehmungen geht, dann ist das der Vorgang. Wir agieren als Künstler ja oft mit, sobald die Kunst nicht mehr nur eine Ebene berührt, mit mehreren Ebenen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Regisseurin Dinge zusammensetze, dann gibt es das, was man ein Regiekonzept nennt. Also wie hängen Dinge miteinander zusammen? Welches Bild passt wozu? Und das läuft natürlich alles an einem Punkt zusammen, nämlich bei der Vision. Die Vision deines Geschäfts strahlt aus in alle anderen Bereiche. Und alle anderen Bereiche müssen in irgendeiner Form zu dieser Vision passen. Ich würde jetzt ganz einfach sagen, wenn jemand zum Beispiel in einem Bereich von Ökologie und Nachhaltigkeit gründet, gibt es bestimmte Partner, die dazu passen und andere nicht. Das fängt an bei der Frage, welches Geschäftspapier benutze ich? Und da ist was wirklich in der Kunst wir gewohnt sind zu tun, einfach darauf zu achten, dass die Aspekte alle einander nicht widersprechen oder da, wo sie sich widersprechen, der Widerspruch von mir selbst gewollt ist. Da könnte ich jetzt natürlich sehr weit ausholen, aber ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Da ist natürlich eine künstlerische Tätigkeit, weil ich etwas sehr Kompliziertes entwerfe. Und gleichzeitig ist es ganz einfach, weil ich besinne mich einfach immer wieder auf das, was ist, was ich eigentlich will. Und ich habe noch einen anderen Gedanken dazu, glaube ich, der in dem Gespräch, das wir vorher hatten, mit Teil dessen war. Das ist einfach das, dass wir natürlich im Moment und gerade mit einer Perspektive in die nächsten Jahre dabei sind, Geschäfte und Geschäftsmodelle neu zu erfinden und ganz neu zu denken, weil uns unsere gesellschaftliche und auch globale Situation dazu aufruft, dass wir Dinge anders denken und anders machen und neu konzipieren müssen. Und genau an der Stelle ist das Kreative natürlich sehr gefragt, weil es diese Modelle noch nicht gibt, weil wir da zum Teil auch bei Informationen, die wir vielleicht schon länger haben, noch nicht drauf reagiert haben. Und wir wirklich neue Modelle und neue Strukturen brauchen. Und da würde ich sagen, das ist ein zutiefst kreativer Prozess.
Wie würdest du generell noch so die Kreativität beschreiben, die du eben verbindest mit einem Unternehmer, mit einer Unternehmerin oder einem Existenzgründer, einer Existenzgründerin? Also, weil für viele geht das ja erstmal so einher mit wirklich besonderen künstlerischen Fähigkeiten oder einem besonderen Einfallsreichtum. Und für viele stehen ja auch KünstlerInnen an sich irgendwie erstmal auf einer höheren Ebene. Und dass man dann so von sich sagt, ah nee, ich war noch nie künstlerisch begabt und so, ich kann nicht singen und Schauspielerei ist auch gar nicht meins und nein, besonders kreativ. Also ja, ich kann gut googeln, was andere irgendwie für Ideen haben und die dann auch umsetzen. Aber was macht so die Kreativität in diesem Kontext Existenzgründung für dich aus? Also wodurch entsteht die für dich? Ist im Prinzip jeder kreativ in deinen Augen, der gründet? Und wenn ja, warum?
Ja, nicht nur jeder, der gründet, sondern jeder von uns. Ich würde also, wenn du zu mir kommst und sowas sagst wie, ich kann nicht singen und Schauspielerei habe ich auch nichts mit zu tun, würde ich dir sehr widersprechen und würde sagen, es kann sein, dass du noch keine Berührung damit hattest. Es kann sein, dass du nichts darüber gelernt hast und lernen konntest bisher. Es stimmt aber nicht, dass du das nicht kannst. Denn ich denke wirklich, Kreativität gehört zu unserem ganz tiefen Wesenszug sozusagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch kreativ ist. Aber wir haben sehr, sehr viele Mythen über Kreativität. Wir haben Mythen über Begabung und über Vorstellungen von Menschen, denen die Klavierbegabung in die Wiege gelegt ist und die aus irgendeinem Grund mit im Alter von 7 Jahren Klavierkonzerte von Rachmaninow spielen können, ohne jemals geübt zu haben. Die Nachricht, die ich dazu zu geben habe, ist, nein, die gibt es nicht. Wer so ein Klavierkonzert spielen kann, hat sehr lange geübt. Und er hatte große Lust darauf. Und die Schauspielerin, die das mit Leidenschaft tut, ist dem früh begegnet und hatte Spaß daran, hat sich dann viel damit beschäftigt, ist deshalb irgendwann gut. Weil da, wo wir viel investieren, da werden wir gut. Und leider passiert es eben so oft, dass aus Bildern, die natürlich auch eine lange Tradition haben, die nicht stimmen, Kindern zum Beispiel vermittelt wird, dass sie nicht singen können und dass es gerade in Bezug auf die Stimme jemanden gibt, der das kann und jemanden gibt, der das nicht kann. Und wenn ich leider zu der Gruppe gehöre, die es nicht kann, dann muss ich mich ja auch nicht darum bemühen und dann geht so eine Tür sofort zu. Weil wenn ein Körper, sozusagen wenn die Stimmbänder gesund sind, kann jeder singen. Das ist einfach eine Frage dessen, ob die Stimme frei genug ist dafür. Wenn ich aber erstmal anfange zu denken, ich kann das nicht. Das ist ähnlich wie wenn du dir vorstellst, wenn ein Kind laufen möchte und ich sage dem Kind, das kannst du aber nicht, dann hat es plötzlich totale Schwierigkeiten, das zu lernen, weil es wird die völlig verkehrten Fragen stellen. Es wird denken, wenn es einmal hinfällt, dass das bedeutet, dass es das wirklich nicht kann. Es wird, also das ist jetzt ja fast ein tragisches Bild, das ich da zeichne, aber tatsächlich hat es was damit zu tun, wie oft man Dinge macht. Und wie sehr man trainiert ist, auch ins Unbekannte zu denken. Und da wiederum sind wir natürlich auch ganz unterschiedlich dann auch wieder trainiert und aufgewachsen und haben unterschiedliche Dinge gelernt. Wenn ich gelernt habe, dass es sehr, sehr sicher sein muss für mich, dann steht das ein bisschen im Widerspruch zur Kreativität. Etwas Neues ist ja etwas, was ich noch nicht kenne. Und etwas, was ich noch nicht kenne, ist logischerweise etwas, was sich ein bisschen unsicherer anfühlt, weil wenn ich es kennen würde, dann wäre es sicher, aber dann wäre es nichts Kreatives, dann wäre es nichts Neues. Das heißt, ja, ich denke einfach, jeder ist kreativ. Und sobald man, da fängt dann das an, sich zu erlauben, sich so zu verstehen. Also wenn ich auch die Menschen angucke, jetzt gerade in den Seminaren, die zu mir kommen, wie viel Spaß die dann daran haben, die Logofarbe auszuwählen und sich plötzlich Gedanken darüber zu machen, wie streiche ich denn jetzt meine Praxis? Im weitesten Sinne ist das, was Bühnenbildner machen. Da sind so viele Parallelen und das ist alles kreativ. Und das ist ganz leicht. Kreativität ist nichts Schweres. Das ist da, wo es Spaß macht. Das ist da, wo man denkt, ah, da muss ja jetzt das dazu. Und da zu wissen, das, was für dich nahe liegt, ist ganz individuell. Und das ist das Kreative. Das ist, wie es sich zusammensetzt.
Ja, der Begriff an sich, ne, hat halt erstmal so eine Komplexität und so eine Größe. Das ist genau das, was du sagst. Man von sich selbst ja erstmal sich gar nicht so trauen würde, eben sich selbst als kreativ zu bezeichnen. Wenn man nicht in diesen künstlerischen Berufen wirklich also professionell tätig ist, ne?
Ja. Und der Unterschied zum Professionellen ist einfach nur, dass man sich länger und intensiver damit beschäftigt hat. Und es ist nicht irgendeine komische Begabung, die die einen haben und die anderen nicht. Es ist eine Entscheidung, weil man, also gerade wenn man in eine künstlerische Profession geht, hängt da ja einfach noch sehr viel anderes dran und das, da muss man Spaß dran haben, um das zu machen. Und wenn aber der Spaß eher in der Forschung irgendwo in der Biologie liegt, dann geht man da in die Tiefe. Ach Gott, Forschung ist kreativ, natürlich. Da geht es ja auch darum, etwas Neues neu zu denken und dann zu überprüfen und all diese Fragen.
Ja, diese Kreativität, die begleitet einen dann ja auch in dem gesamten Prozess. Also nicht nur in dem Moment, in dem man gründet, sondern ja auch im Prinzip immer als Unternehmerin, als Unternehmer. Denn genau das, was du in der vorherigen Frage eben schon mal angeschnitten hattest, wir haben uns ja die letzten Monate nochmal gezeigt, wir sind halt in einer Zeit des Wandels, leben in einer Zeit der Veränderung. Und das bringt natürlich einfach auch für mich als Unternehmerin immer wieder diese Herausforderung ja auch mit sich, dass ich natürlich mit diesem Wandel, mit diesen Veränderungen mitgehen muss. Wie siehst du das? Also wie geht man da am besten mit Veränderungen um und wie bleibt man dadurch eben auch zukunftsfähig? Was ist da so dein Ansatz, dein Tipp, den du so mitgeben kannst aus deiner Sicht?
Ich glaube tatsächlich, das ist einer der Aspekte, die natürlich ein bisschen in Abhängigkeit von der Branche fast das Wichtigste sind, was wir alle heute brauchen, nämlich eine hohe Flexibilität. Und das Anerkennen davon, dass Dinge nicht mehr, wenn sie das überhaupt jemals waren, aber das uns gerade sehr deutlich begegnet ist, dass Pläne, die wir denken, nicht unbedingt so stattfinden, wie wir gedacht haben, das. Und das zu unterscheiden von der Vision, weil die Vision gibt nur die Richtung vor. Und wenn ich eine Vision habe von meinem Geschäft, ist das eine Sache. Wenn ich aber genau glaube zu wissen, in welcher Form exakt was wann passieren soll mit meinem 3-Jahres-Plan und dann gehe ich so raus und dann glaube ich, scheitert davon zumindest ein Teil, weil sich einfach alles um uns herum zunehmend schneller verändert. Und das ist der Schlüssel dazu, mit Veränderungen gut umzugehen. Den lernen wir als Künstler beim Improvisieren. Dann ist der Schlüssel das Ja sagen zu dem, was ist. Aufnehmen, was ist und damit weitergehen und damit vorwärts gehen und vorwärts und nicht mit einem, oh, das möchte ich jetzt aber nicht, weil das natürlich blockiert. Das heißt nicht, dass ich toll finden muss, was um mich rum passiert, aber ich muss lernen, es anzunehmen und weiterzugehen und vorwärts zu gehen. Und natürlich gibt es in jeder Vision, da gibt es diesen einen Kern, den man nicht aufgibt, also der immer gleich bleibt, dieses Warum mache ich das und aus der man, glaube ich auch, und das ist dann der andere Aspekt, ich glaube, es ist die Flexibilität und es ist die Sinnhaftigkeit. Ich glaube, dass wir immer mehr in der Arbeitswelt, die jetzt entsteht, ein Bedürfnis nach Sinn haben, in unserem eigenen Tun. Und wer sich entscheidet, selbstständig zu werden und ein Unternehmen zu gründen, und auch das beobachte ich ja oft bei den Menschen, die jetzt in die Seminare kommen, tut das aus einem Bedürfnis nach Sinn. Also nach Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und der Frage, wo möchte ich meine Lebenszeit und meine Energie hinstecken und was für eine Wirkung soll das haben? Und das hat zu tun mit dem, was ich nicht aufgebe. Aber die Form, die das dann bekommt, die muss ich immer wieder neu anpassen. Ich würde allen Künstlerinnen sagen, du kannst das singen, du kannst es tanzen, du kannst es komponieren, du kannst es als Theaterstück schreiben, das ist völlig egal. Aber das, was du sagen willst, das ist auf eine Art immer das Gleiche. Das zu begreifen, dass das in einem bestimmten Rahmen, das muss man natürlich jetzt übertragen, in einem bestimmten Rahmen bei einer Gründung ganz ähnlich ist. Es gibt Dinge, die sich sehr stark, sehr schnell verändern. Und die muss ich einfach lernen, loszulassen und es dann anders zu machen.
Ja, lieben Dank. Also ich würde das jetzt einfach mal als Schlusswort sozusagen nochmal nehmen für die Existenzgründung. Ganz lieben Dank an dich, Sibylle, für dieses tolle Gespräch heute, in dem es eben mal nicht darum ging, so wie sonst eben häufig in den Gesprächen mit unseren Expertinnen und Experten eben klare Empfehlungen auszusprechen und ganz klare Antworten zu liefern. Ich fand das heute wirklich toll, mit dir einfach mal so den Kopf, die Gedanken einfach mal ausschwirren zu lassen, mal so driften zu lassen und ja, so den Wandel der Zeit zu beleuchten, diese Thesen jetzt nochmal für Visionen einfach für die Zukunft aufzustellen und vor allem eben so Existenzgründung mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten und eben auch diese Definition von Kreativität, das fand ich wirklich unglaublich spannend, da einfach so aus deiner Sicht der Dinge das mal zu sehen. Ja, ich würde sagen, also ein wirklich sehr, sehr spannender Ansatz und ich bin mir sicher, dass die HörerInnen, so wie ich eben, auch ganz viele Gedanken aus dieser Podcast-Folge mitnehmen werden und da sicherlich auch viel drüber reflektieren werden für sich und für ihre Gründung. Alles Gute weiterhin auch für dich. Ja, ganz lieben Dank nochmal für dieses Gespräch heute.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank und vielen Dank für den Rahmen, den du kreiert hast damit. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.